Da kommt ein Mann in der Nacht zu Jesus und stellt ihm einige Fragen. Nikodemus war Pharisäer, ein Lehrer des Glaubens, ein Entschiedener für den Glauben, für seinen Herrn, für seinen Gott, ein einflussreicher Mann, Angehöriger des Hohen Rates, das heißt also die Regierung, die damals in Jerusalem möglich war. Er war einer, der dazugehörte. Die Römer hatten zu der Zeit den Juden ein wenig Selbstbestimmung ermöglicht und er gehörte zu dieser Regierungsmöglichkeit, zum Hohen Rat. Nikodemus kommt in der Nacht, weil er sich schämt, stellt Jesus Fragen zum Thema Glaube. Sag mal, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Das ist schon auch schwierig, das mit dem Glauben, das so richtig einzuordnen, das so richtig zu verstehen. Nikodemus kommt und stellt diese Frage, sag mal, Jesus, wie ist das mit der Wiedergeburt? Du siehst, ich bin ein alter Mann, wie soll denn das gehen? Muss ich wieder in den Leib meiner Mutter hineinkriechen, um dann geboren zu werden? Erklär mir das mal, du hast darüber gepredigt, ich habe das nicht verstanden. Und Jesus sagt, Mensch, meine Zeit, Nikodemus, du bist doch Lehrer, du bist jemand, der schon seit vielen Jahren im Glauben steht. Du müsstest das doch wissen, du bist doch gläubig. Manchmal geht es uns so, da wächst man irgendwie hinein in den Glauben, in die Gemeinde, ins Reich Gottes, liest vielleicht Bibel oder hat vielleicht schon die eine oder andere Andacht vorbereitet, aber so eigentlich mit der Wiedergeburt, wie ist das? Habe ich den Heiligen Geist, ja oder nicht? Bin ich wirklich bei Jesus oder bin ich vielleicht irgendwo, wo bin ich eigentlich? Sag mal, Jesus, wie ist das eigentlich mit der Wiedergeburt? So eine Frage, das ist peinlich, wenn andere Leute das mitkriegen. Und die sehen, upsala, der gehört ja schon seit 10, 20, 30 Jahren zum Reich Gottes und jetzt geht er und stellt diese Frage, sag mal, was ist mit dem? Es ist peinlich, dass man solche Fragen in der Nacht stellt, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich möchte mit euch einen dieser Texte oder einen Teil dieses Textes lesen, Johannes 3. Jesus sprach zu Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Das bringt seine Frage genau auf den Punkt. Das hat er vielleicht in der einen oder anderen Predigt Jesus schon mitgekriegt. Wenn du das nicht hast, dann bist du nicht dabei. Und er ist doch dabei. Oder bin ich nicht dabei? Wie muss ich das verstehen? Verständnislos fragte Nikodemus, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Rest habe ich rausgelassen. Nur wer durch Wasser und Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Also wundere dich nicht, wenn ich sage, ihr müsst neu geboren werden. Was für eine Antwort durch Wasser und Geist. Hilft das? Hilft das? Könntest du erklären, ob du durch Wasser und Geist geboren bist? Wie erklärt man das jemandem, dass man durch Wasser und Geist geboren wird? Ja, wie soll das denn passieren? Geburt durch eine Mutter, das kenne ich, aber durch Wasser und Geist, meine Zeit. Es gibt im Glauben solche Dinge, solche Fragen und das ist ja nun biblisch, also man kann das ja in der Bibel nachlesen. Aber was heißt das? Auch wenn ich es nachlese, man muss es mir ja erklären. Was heißt denn das? Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Der Glaube ist so eine Sache. Auf der einen Seite kann man das verstehen, Wasser kennen wir, Geist kennen wir, all diese Dinge. Und doch Geburt aus Wasser und Geist. Glaube ist manchmal verwirrend. Deswegen haben wir gedacht, eine Predigtreihe zu den Grundfragen des christlichen Glaubens einfach mal durchzuführen, kann vielleicht helfen, das eine oder andere zu klären, darüber sich nochmal Gedanken zu machen. Und es ist eine berechtigte Frage, wie ist das eigentlich mit dem Glauben? Wie ist das so am Anfang des Glaubens? Wie macht man das? Wie geht man damit um? Wie glaubt man eigentlich? Wie glaubt man eigentlich richtig? Gibt es falschen Glauben? All diese Dinge mal zu klären, anzudenken. Das ist verwirrend, selbst für studierte Menschen. Dieser Pharisäer hat wahrscheinlich jeden Tag oder wie auch immer Bibel gelesen oder in den Heiligen Schriften gelesen oder ist regelmäßig zum Tempelgottesdienst gegangen. Ihm war das wichtig. Er war Pharisäer. Er hat für sein Leben bestimmte Entscheidungen getroffen, dass er gläubig sein will. Aber das mit dem Wasser und dem Geist, das ist zu schwierig. Es gibt solche Fragen. Und auch die Antwort Jesu muss man erst einmal verdauen. Das sich einzugestehen, ist schon einmal wichtig. Also das heißt, wenn man sagt, ich verschenke 10 Euro, dann muss man es erst einmal hören. Wenn Jesus sagt, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, dann muss man es erst einmal hören und dann sich sagen, verstehe ich nicht, kriege ich nicht mit, weiß ich nicht, was das heißt. In der Predigtreihe wollen wir folgende Themen miteinander bedenken. Ich habe da auch mal so eine Folie von gemacht. Das Thema Bekehrung, das Thema Taufe, weil jetzt am nächsten Sonntag ja Taufe ist. Das Thema Herrschaftswechsel, was heißt das eigentlich? Geistliche Vaterschaft, Mutterschaft zu Muttertag, Heilsgewissheit, Wiedergeburt. Diese Fragen einfach mal durchzugehen. Und ich denke, in einer Predigt wird man das sicherlich nicht in Gänze erklären können oder behandeln können, sondern dann muss es zu weiteren Gesprächen führen, so dass wir eben auch in bei unseren Taufen Taufpaten haben, die man dann fragen kann. Sag mal, wie war das eigentlich bei dir bei der Wiedergeburt aus Wasser und Geist? Was war denn das? Und das sollte man vor der Taufe sicherlich geklärt haben oder dann eben auch nach der Taufe das eine oder andere nochmal fragen. Wir sind da nicht ganz alleine mit unseren Fragen. In der Bibel wird darüber Zeugnis abgelegt, dass auch die ersten Christen da ihre Fragen hatten. Johannes Evangelium, der Johannes ist offensichtlich jemand, der da auch drüber nachgedacht hat oder den manche Leute gefragt haben, sag mal Johannes, du warst doch dabei mit Jesus, wie war das denn? Und Johannes scheint so ein Systematiker gewesen zu sein und hat sich da grundlegend Gedanken gemacht. Johannes 1, ab Vers 1 und ein paar weitere Verse. Am Anfang schreibt er in seinem Evangelium, am Anfang war das Wort. Also zu Beginn des Glaubens, sich darüber Gedanken zu machen, wie war das eigentlich auch mit der Schöpfung? Er beginnt bei der Schöpfung. Wiedergeburt beginnt bei der Schöpfung. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Gott schafft, Gott erschafft. Gott erschafft, weil er dich will. Er will dein Leben, du bist kein Unfall. Er will dein Leben, er hat einen guten Plan mit dir, mit deinem Leben, mit dieser Welt. Gott erschafft diese Welt und am Ende der Schöpfung sagt er, es ist der Mensch, der geschaffen wird, siehe, es ist sehr gut. Ich bin geschaffen durch den Willen, durch das Wort Gottes. Gott hat ein Ja zu mir und zu meinem Leben gesprochen. Bevor ich mich auf den Weg mache in die Nähe Gottes, muss ich zunächst einmal wahrnehmen, dass Gott einen guten Plan mit meinem Leben hat. Wie viele Ängste an der Stelle liegen schon dazwischen, zwischen Gott und mir. Wenn ich eine falsche Vorstellung von Gott habe, wahrscheinlich wartet nur Gott darauf, mich mit dem großen himmlischen Drückedaumen zu zerdrücken oder alle solche Vorstellungen bloß nicht in die Nähe Gottes kommen, dann habe ich schon Schwierigkeiten beim Thema Bekehrung. Wenn eingeladen wird, sein Leben in die Nähe Jesu oder in die Hand Jesu hineinzulegen und ich habe so eine Gottesvorstellung, schon aus, schon vorbei. Wie viele Menschen scheitern schon an der Stelle, weil sie denken oder weil sie sehen, wie der Gott in den Kirchen verkündigt wird und gehandhabt wird. Viel Gold, viel Dunkelheit, drückende, komische Kirchen, düsteres Glaubensgebäude. Und da soll ich jetzt dazugehören? Oh, lass mich an Land. Damit habe ich nichts zu tun. Und dann laden wir fröhlich ein und sagen, du musst dein Leben in die Hand dieses Gottes legen. Und dann stellt man sich den Kölner Dom vor, jetzt muss mein Leben so dunkel werden wie dieses Ding. Nee, ich doch nicht. Bekehrung, bloß nicht. Ihr müsst aber von neuem geboren werden. Nee, dieser Gott kommt mir nicht ins Haus. Und schon ist das mit der Bekehrung schwierig und problematisch und all diese Dinge, die ja unsere Gesellschaft prägen. Was haben wir in unserem Herzen an Vorstellungen von Gott? Am Anfang war das Wort. Gott war das Wort. Von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen ergab er die Herrlichkeit, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Gott wird hier beschrieben als ein Gott, der schenkt, der uns beschenkt, der uns mit Leben beschenkt. Einmal mit dem Leben der Schöpfung und dann mit dem neuen Leben, was aus seiner Hand kommt. Und das haben wir nicht, weil wir von irgendwem oder von irgendwas Gutem oder so abstammen, nicht von einem auserwählten Volk oder weil wir selber so gut wären oder was weiß ich was, sondern weil Gott uns beschenken möchte. Wir müssen bei Gott nichts vorweisen und sagen, ich bin aber der Sohn oder der Enkel von diesem oder jenem Adeligen oder was auch immer. Und wenn ich das nicht bin, was dann? Sondern Gott schenkt das uns als Menschen. Er bietet das an, er will uns das geben. Neues Leben aus seiner Hand. Von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Aus seiner Hand habe ich mein Leben und er meint es gut mit mir. Das Wort Gottes hat mein Leben erschaffen. Und Johannes denkt weiter, ich habe viel rausgelassen an dieser Stelle, viel aus dem ersten Johannes, also aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Man möge das zu Hause nachlesen. Gott erschafft die Welt durch seinen Willen, durch sein Wort und dieses Wort wird Fleisch und kommt mir ganz nahe. Möchte Gemeinschaft haben mit mir. Sein Wille, sein Wort in meiner Nähe. Jesus als das Wort Gottes. Gott redet durch das Leben Jesu zu mir. Er kommt mir nahe. Er will mir Leben geben. Er begegnet mir. Und von dieser Seite aus denkt Johannes über Tod und Auferstehung nach. Dieses Wort Gottes hing am Kreuz und man hat versucht, es zu töten, aber das geht ja gar nicht. Derjenige, der das Leben hat, der selber das Leben erschaffen hat, der muss auferstehen. Was anderes geht ja gar nicht. Dieses Leben war das Licht der Welt, das Licht für die Menschen. Man kann diesen nicht töten, das geht nicht. Auferstehung gehört zum christlichen Glauben unmittelbar dazu. Auferstehung ist selbstverständlich. Und deswegen ist jeder, der in seiner Nähe ist, der mit ihm verbunden ist, im Glauben, ist derjenige mit dem Leben, dem ewigen Leben infiziert und beschenkt und ausgefüllt und neu geworden. Was anderes geht nicht. Jeder, der an diesem Stromkreislauf, sage ich mal, an dieser Energiequelle angeschlossen wird, der wird Energie haben. Das geht gar nicht anders. Johannes denkt von der Schöpfung her und sagt, das Wort Gottes hat alles erschaffen. Wie will man diesen Gott töten? Das geht ja gar nicht. Also ist er auferstanden, selbstverständlich, und wir haben es erlebt. Ich war ja dabei. Auferstehung kann man vom christlichen Glauben nicht trennen. Ob ich das verstehe, den Vorgang der Auferstehung erklären kann, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Auferstehung kann man wahrscheinlich überhaupt nicht erklären. Aber dass ich mir darüber Gedanken mache, dass der Gott, der alles erschaffen hat, wenn er mir nahe kommt, dass er nicht zu töten ist, sondern immer wieder Leben hat und für jeden Leben hat, der dieses Leben möchte, das ist verständlich. Denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Exousia, Kind Gottes zu sein. Exousia ist ein Riesenwort. Das kann sowohl Macht heißen, als auch Herrlichkeit, als auch das Recht oder das Anrecht, als auch die Vollmacht, als auch die Beauftragung. Also das heißt, all das gilt für uns. Wir haben die Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Wir haben das Recht, Kind Gottes zu sein. Wir haben die Beauftragung, Kind Gottes zu sein. Wir haben die Macht, Kind Gottes zu sein. Wir haben die Herrlichkeit, Kind Gottes zu sein. All das steckt in diesem Wort drin. Die Exousia. Das ist ein Wort der Fülle, der Größe, der Herrlichkeit. Erlösung. Erlösung geschieht aufgrund der Liebe Gottes. Nicht durch mein menschliches Zutun. Das ist wichtig. Das ist wichtig in einer Leistungsgesellschaft, in einem Menschen wie mir, der geprägt ist durch Leistungsgesellschaft. Etwas geschenkt bekommt man nirgendwo. Es sei denn, man hat es sich verdient. An dieser Stelle aus der Leistungsgesellschaft gesagt zu bekommen, Gott aber verschenkt aufgrund seiner Liebe, da müssen wir erstmal umdenken. Ich bekomme von Gott etwas geschenkt, nicht weil ich es wert bin, sondern weil er mich liebt. Die Bibel redet von einem verliebten Gott. Gehört das in diese Welt hinein? Man verschenkt nicht etwas, es sei denn, man will sich damit etwas erkaufen. Wenn man einem Beamten etwas schenkt, ist strafbar. Also das heißt, wir müssen an der Stelle zunächst mal umdenken, mit unseren Gedanken erstmal von einer ganz anderen Seite her denken. Gott will nicht sich mich erkaufen oder so irgendwas oder bestechen, sondern er möchte mir etwas anbieten und sagen, wenn du möchtest, dann darfst du das 10-Euro-Stück geschenkt. Ewiges Leben geschenkt aufgrund seiner Liebe. Nicht durch menschliches Zutun oder Abstammung oder irgendetwas Wertvollem, was ich hätte, sondern Gott gibt es mir, überreicht es mir, wenn ich es haben will. Das ist so wie zu Weihnachten und am Tannenbaum. Welches Kind wartet nicht auf die Geschenke zu Weihnachten, wenn es das auspacken darf? Es ist ja irre, wenn man sagt, du darfst diese Geschenke aber nicht haben. Es wäre genauso irre, wenn man den Kindern Geschenke macht und plötzlich gehen die Kinder zu Weihnachten raus, wenn es ans Geschenke auspacken ginge. Ist auch irre. Ist auch irre. Und doch, es steht hier sehr deutlich da, denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er diese Herrlichkeit. Das ist wie zu Weihnachten. Jeder, der das Geschenk nimmt und auspackt, der hat es. Und er kann mit dem Inhalt irgendwas anstellen, entweder eine Eisenbahn bauen oder irgendeine Bohrmaschine, irgendwas bohren oder nicht. Der hat dann die Möglichkeit, mit diesem Ding das zu machen, wozu es gegeben wird. Wenn ich es aber nur sehe oder nur höre und mich nicht aufmache, dann nehme ich bestenfalls die Existenz dieser Bohrmaschine oder was auch immer der Eisenbahn wahr, aber ich kann nie damit spielen. Bekehrung ist sozusagen der Moment, wo ich es höre, wo ich es wahrnehme, eine Entscheidung treffe, nach vorne gehe, es entgegennehme, es auspacke, es zu meinem Eigen mache. Ansonsten kriege ich bestenfalls nur mit, dass es da sowas gibt, aber ich hab's nicht. Gibt es etwas Dummeres, als Mitglied in einer Kirche zu sein, ohne das, was das eigentliche Geschenk ist, zu haben? Gibt es etwas Dümmeres? Von den Verheißungen des Reiches Gottes zu reden oder es zu hören und es nicht zu haben? Soll es da einen Segen im Reich Gottes geben, den ich nicht haben möchte? Wenn das in meinem Leben, wenn das in deinem Leben so ist, dann mach da etwas anderes draus. Wenn es einen Segen im Reich Gottes gäbe, der für dich geschaffen wurde und du hast ihn nicht, so eine Dummheit, so was Dusseliges. Gott macht ein Geschenk, packt es ein, gibt es dir oder bietet es dir an. Das heißt, dieser Vers, denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das. Was denn sonst? Das ist so einfach und so logisch, aber doch so schwierig. Annehmen. Geschenke werden angeboten, man muss sie annehmen. Alle aber, die ihn annahmen, die ihn aufnahmen. Ähnlich ein anderer Bibeltext, den ich auch mit euch lesen möchte, Johannes 3. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass durch ihn die Welt gerettet würde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Alle, die an ihn glauben, Johannes 3 verdeutlicht ganz besonders, dass die Liebe Gottes es ist, die uns dieses Geschenk gibt. Also hat Gott die Welt so geliebt, so intensiv geliebt, dass er seinen Sohn gibt. Und jeder, der ihn im Glauben annimmt, der wird ewiges Leben geschenkt bekommen. Der bekommt in diesem Moment die Verbindung zu dem, der den Tod besiegt hat. Jesus ist gestorben, er hat den Tod genommen und er ist auferstanden, er hat ihn besiegt. Das macht unser Glaube aus. Das sagt das, was wir glauben. Annehmen durch den Glauben. Jesus im Glauben annehmen heißt nicht wahllos alles zu glauben, was Kirche sagt. Das ist schwierig. 2000 Jahre Kirchengeschichte, es ist manches entstanden, was nicht biblisch ist. Wenn ich einen Maßstab in die Hand nehme, dann muss es die Bibel, das Wort Gottes selber sein, um Reich Gottes zu messen. Und wenn die Gebote und Gesetze irgendeiner Kirche oder irgendeiner christlichen Gruppe dann fallen würden, dann ist das in Ordnung, wenn sie dem Wort Gottes nicht entsprechen. Denn wenn Gott redet, das Wort Gottes redet, dann ist das Leben. Alles andere ist Unsinn. Das heißt, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, ach, das mit der Bekehrung ist vielleicht für heute für mich nichts, das zu Hause nochmal nachlesen willst, nochmal nacharbeiten willst, nochmal dich damit beschäftigen möchtest, dann musst du das Wort Gottes selber zur Hand nehmen, um zu gucken, stimmt das nicht? Wie kann ich das verstehen? Ist das richtig? Man muss manchmal nochmal drüber nachdenken und sich das nochmal durch die Seele ziehen. Man muss nicht alles, was Kirche sagt, wahllos glauben. Die Grundlage des Glaubens und der Beziehung zu Jesus muss immer das Wort Gottes selber sein. Er ist der Maßstab. Dabei gibt es natürlich Fragen, so wie bei Nikodemus. Er hatte eine Predigt oder vielleicht mehrere Predigten von Jesus gehört und hat das mit der Wiedergeburt nicht verstanden. Es gibt im geistlichen Bereich Dinge, die können wir nicht sofort einordnen oder verstehen. Und dann muss man fragen, sag mal, wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt? Erklär mir das mal. Worum geht es da eigentlich bei der Wiedergeburt? Man kann nicht alles sofort wissen, was in der Bibel als Wahrheit steht. Auch das geht nicht. Wir dürfen bei unserem Glauben, den Verstand, bei der Kirchentür nicht an den Haken hängen. Und so tun, als ob man alles glauben muss, was erzählt wird. Man muss es prüfen, man muss nachfragen, man muss es verstehen, man muss es annehmen, man muss es einnehmen, man muss es für sich selber umsetzen. Eine weitere Geschichte, die auch in der Bibel steht. Das Annehmen im Glauben, das ist so eine Sache. Die ersten Christen nach Ostern hatten damit auch Schwierigkeiten. Es ist kurz nach Ostern, die Jünger sind beisammen. Jesus erscheint als der Auferstandene, kommt durch verschlossene Wände und Türen hinein. Sie sind völlig erschrocken, denken, es ist ein Gespenst, ein Geist. Sie beruhigen sich langsam, Jesus redet, Friede sei mit euch, bin auferstanden. Langsam setzt sich die Freude durch. Die Jünger haben ein Problem, Thomas ist nicht dabei. Also muss man es ihm erzählen. Thomas, uns ist der Auferstandene begegnet. Und sie erwarten, dass er auch in großer Freude aufspringt. Und er sagt, ihr habt ja wohl alle einen Vogel. Wir waren doch dabei, als Jesus gestorben ist. Und keiner hat geholfen, keiner hat ihn da runtergeschraubt. Gar nichts ist passiert. Gott hat ihn einfach verrecken lassen. Ich glaube an gar nichts mehr. Das ist so verständlich, so nachvollziehbar. Ich glaube an gar nichts mehr. Ich bin von Gott enttäuscht. Und jetzt fangt ihr auch noch an zu spinnen. Sowas kann doch nicht sein. Kurz nach Ostern. Thomas ist kurz angebunden, lässt seine Kollegen abfahren, abblitzen. Dann der Predigttext ab Johannes 20, Vers 26. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt, diesmal war Thomas bei ihnen. Plötzlich stand Jesus wieder in ihrer Mitte und wandte sich an Thomas. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortet, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas hat schwere Fragen, hat Zweifel, kann das nicht glauben, was seine Kollegen ihm da sagen. Und es ist schwer zu glauben, schwer einzuordnen. Und er nennt seine Zweifel und kommt dann zu diesem Satz, wenn ich nicht meine Hand, meinen Finger in seine Wunde hineinlege, dann sonst passiert bei mir gar nichts mehr. Eine Woche vergeht. Und wahrscheinlich war für die anderen Jünger jeder Tag ein Tag zu viel. Was auch immer Thomas und die anderen Jünger miteinander ausgehandelt haben, da in dieser Woche miteinander gesprochen haben, vielleicht hat Thomas sich lustig gemacht, vielleicht war er traurig, vielleicht waren seine Kollegen, die Jünger, traurig. Was auch immer in dieser Woche passiert ist, warum ist Jesus nicht gleich am nächsten Tag gekommen? Man kann viele Fragen stellen. Am nächsten Sonntag, am Tag nach Schabbat, kam Jesus wieder und ist gleich auf den Thomas zu. Thomas, du hast letzte Woche doch was gesagt. Dein Finger, komm mal her, tu ihn da rein. Manchmal benötigt unser Glaube solche Momente, wo man Jesus begegnet und seine eigene Hand da hineinlegt. Ich kenne von mir solche Situationen auch, wo der Glaube angefochten wird und wo ich wirklich Gott in Händen halten möchte. Herr, komm doch, du bist so fürchterlich durchsichtig. Ich Ich kenne auch solche Situationen, wo Gott mir dann mein Gebet erhört hat und wo er mir begegnet ist. Wir haben keinen Gottesbeweis. Aber wenn man Gott in eine Formel hineintun könnte, in eine chemische oder mathematische, in eine philosophische oder psychologische oder was auch immer, dann wäre er kleiner als diese Formel. Er passt nicht hinein in eine Formel, die mein Gehirn zusammenschrauben könnte. Und wenn er es täte, wäre er nur zu klein. Ich kann Gott nicht beweisen, es geht nicht. Ich hätte es gerne, ich würde es gerne. Aber Gott ist eine Person, Gott ist größer. Ich kann einer Person begegnen, ich kann darum beten und bitten, Herr, begegne mir. Wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben hinein. Und viele haben das gebetet und Gott, Jesus ist ihnen erschienen. Jesus hat kein Problem mit den Zweifeln des ungläubigen Thomas. Er ist ja so, seitdem wird er so genannt, ungläubiger Thomas. Seit 2000 Jahren, was für ein Name. Aber er ist derjenige, der als erster Christ auf die Knie geht und Jesus anbetet und sagt, mein Herr und mein Gott. Das hat bisher noch keiner gemacht. Er hat all seine Zweifel nennen dürfen und Jesus ist ihm begegnet und dann geht er auf die Knie, weil dann hat er keine Fragen mehr. Mein Herr und mein Gott, das höchste Bekenntnis, was wir als Christen sagen können, kommt aus dem Munde des Zweiflers. Ich muss meine Zweifel, meine Fragen Jesus gegenüber nennen dürfen, einem Menschen sagen dürfen. Du, ich verstehe das nicht mit Wiedergeburt und Taufe und all diesem Blödsinn. Warum sagst du sowas? Aber wenn ich merke, dass ich mit meinen Fragen bei Gott, bei Jesus aufgehoben bin und er mir als Antwort vor meiner Nase steht, dann bin ich in der Lage, auf die Knie zu gehen und zu sagen, mein Herr und mein Gott. Vorher wahrscheinlich nicht. Wenn mich jemand vorher auf die Knie zwingt, wird mein Glaube immer mit Rebellion zu tun haben. In dem Moment, wo jemand meine Fragen aushält, wo Jesus meine Fragen aushält, entweder ob ich jetzt Nikodemus heiße oder Thomas oder wie auch immer ich heiße, dann kann ich auf die Knie gehen und sagen, mein Herr und mein Gott. Zum Schluss, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Gemeinschaft. Das ist das, was Jesus meint. Derjenige, der seine Tür des Herzens öffnet, zu dem werde ich eingehen. Wiedergeburt, neue Geburt aus Wasser und Geist. Das eine ist, dass wir die Tür öffnen, die Herzenstür, dass wir unser Leben in die Hand Jesu hineinlegen. Am nächsten Sonntag geht es um die Taufe, geht es darum, dass dann Glaube natürlich irgendwann öffentlich werden muss. Nicht nur etwas in meinem Herzen ist, sondern öffentlich werden muss. Das ist dieser ganze Bereich Wasser. Es ist der Teil, den ich tun muss. Mich auf den Weg zu Jesus begeben, meinen Glauben öffentlich werden lassen. Und Geist ist das, was Gott tut. Zudem werde ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben, Mahl feiern. Den Geist Gottes in einen Menschen hineinlegen, der sich öffnet. Das hat immer auch mit dem Thema Schuld und Sünde zu tun. Das ist wie bei einem Wasserglas. Ein Wasserglas, was voll ist mit Coca-Cola und du magst keine Cola, möchtest lieber, weiß ich nicht, einen Schluck Wein oder was? Schmeckt ja auch beides zusammen nicht gut. Du musst aber die Cola aus dem Glas erst wegschütten, bevor du das Glas mit etwas anderem füllen kannst. Wenn du das mit dem Geist Gottes in deinem Leben erleben möchtest, dann musst du dieses andere Zeug wegschütten, das ist doch klar. Du kannst da natürlich ein paar Tropfen Wein mit rein, aber es wird nicht sehr schön. Gewiss nicht. So ist es mit dem Thema Buße, bei dem Thema Bekehrung. Wenn ich von Gott ausgefüllt werden will mit seinem Geist, dann muss natürlich erstmal die Kohle aus dem Glas raus, oder sei es Wasser oder Fanta oder was auch immer du da drin hast. Mein Leben muss erst einmal in die Hand Jesu hinein. Herr, ich bekenne meine Schuld vor dir. Das, was ich falsch gemacht habe, was nicht in Ordnung ist, ich gebe es in deine Hand. Und wenn Gott dann seinen Geist gibt, dann hat in dem Wasserglas in meinem Leben sozusagen wieder etwas Neues, das neue Leben Platz, aber nur, wenn ich das alte Leben in seine Hand hineingelegt habe. Beides zu vermischen, so ein wenig Wein, aber der Rest ist Cola, ist Unsinn. Das schmeckt nicht. Geistlich gesehen, das schmeckt nicht. Das bringt nicht viel Freude. Und deswegen sollte man das im geistlichen Leben eben auch nicht tun. Und jeder, der das probiert auf diese Art und Weise, der wird Schwierigkeiten haben. Dem wird sein Glaube immer eine merkwürdige Sache sein und bleiben. Entscheidung. Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mehr macht Jesus nicht. Er tritt keine verschlossenen Türen ein. Er tritt bei dir nicht die Tür des Lebens ein. Das sollte uns dazu führen, dass wir überlegen, ob wir unsere Tür öffnen. Wie kann man das machen? Das kann man so machen wie Thomas hier, dass er auf seine Knie geht und diese Worte spricht: Mein Herr und mein Gott. Mehr braucht er nicht. Das kann man vielleicht machen wie Philippus mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das kann man in einem Satz machen, das kann man auch in einem längeren Gebet der Lebensübergabe tun. Ich will mal eins vorlesen. Ein Übergabegebet, ein Lebensübergabegebet. Herr Jesus, ich nehme dein Geschenk an und komme zu dir mit meinem ganzen Leben, allen meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus Christus. Ich setze mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist für meine Schuld gestorben und du bist auferstanden. Ich glaube an dich von ganzem Herzen und bekenne, du bist mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Ich öffne mich für deinen Heiligen Geist und will dir alle Tage meines Lebens nachfolgen. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung in Jesu Namen. Amen. Wie auch immer dein Lebensübergabegebet dann heißt, Jesus sieht es und nimmt es an. Wenn wir gleich ein Lied miteinander singen und danach die Gebetsgemeinschaft haben, ist die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen und die Entscheidung für Jesus einem Zeugen ins Ohr zu sprechen. Ich bitte euch als Gebetsteam, nach vorne zu kommen, Werner, Susanne, der ein oder andere, der bereit ist, so ein Lebensübergabegebet mitzuhören und als Zeuge zu fungieren, der kann gerne nach vorne kommen. Und all die anderen bitte ich zu überlegen, ist das vielleicht ein Moment für dich, diese Entscheidung vor Gott klarzumachen? Vielleicht ist deine Entscheidung für Jesus schon viele Jahre her und es ist viel passiert, viel Zeug obendrauf gestapelt, der Glaube ist irgendwie erstickt. Und du merkst, du solltest von Neuem vor einem Zeugen Jesus das Leben neu in die Hand geben. Vielleicht ist es bei dir zum ersten Mal, dass du heute zum ersten Mal hat dich jemand in die Kirche mitgebracht und hörst so einen Blödsinn und denkst, Mensch, ja, eigentlich, ich möchte mein Leben in die Hand Gottes hineinlegen. Das ist meine Sache. Vielleicht ist es aber auch schon viele Jahre her und du bist langsam in die Kirche, in die Gemeinde, in den Glauben hineingewachsen, aber hast nie einen Moment gehabt, wo du sagst, jetzt will ich es Gott mal sagen. Herr, ich hab dich lieb. Ich möchte das in einem Gebet formulieren. Auch dann ist die Möglichkeit. Wie auch immer dein Weg zu Jesus aussieht, tu es. Hol dir die 10 Euro ab. Ich lade ein, hier nach vorne zu kommen. Und ich bitte den Gebetsdienst und so mit nach vorne zu kommen, dass wir für die Einzelnen beten. Wir singen miteinander ein Lied und dann wollen wir miteinander beten. Ob ich dann am Mikrofon stehe oder nicht, das werdet ihr sehen, ich auch. Lasst uns miteinander singen.